Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Frank Meyer ist hier im Studio, seien Sie herzlich willkommen. Wir werden uns hier gleich deutsche Wertarbeit in italienischen Krimis anschauen. Deutsche Autoren schreiben in letzter Zeit solche Kriminalromane unter italienischen Pseudonymen. Und ob dabei jetzt wirklich Wertarbeit rauskommt, das klären wir gleich. Das Modell Banalek, das ist eine große Verlockung. Dieses Modell geht so, der deutsche Verlagsleiter Jörg Bong, der schreibt unter dem französischen Pseudonym Jean-Luc Banalek sehr erfolgreiche und sehr einträgliche Kriminalromane. Dieses Modell wird jetzt auch auf Italien übertragen. Deutsche Autoren schreiben unter einem italienischen Pseudonym Italien-Krimis. Was taugen diese Romane? Was für ein Bild von Italien zeigen sie? Das hat sich unsere Italien-Spezialistin Maike Albart angesehen und die ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Einer dieser Pseudonym-Italiener nennt sich Dino Minardi. Ein Espresso für den Kommissario heißt sein erster Italien-Krimi. In was für ein Italien führt denn dieses Buch?
Nach Norditalien, an den Comer See. Er hat sich wohlweislich eine Gegend ausgesucht, die noch nicht erschlossen ist. Das ist eine Eigenart dieser neuen Krimis, dass auch die Gegend schon immer mit auf dem Umschlag steht. Ich glaube, es geht fast darum, auch so eine Art Reiselektüre den Lesern anzubieten. Und er hat einen ganz melancholischen Kommissar entworfen, so eine Art Lonesome Wolf, der sehr eigenbrötlerisch ist, der aber aus einem Hoteliershaushalt kommt. Und damit hat er schon mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil das nämlich dann auch gleich wieder das Kulinarische und dieses Familiendynastische hat. Und es geht um einen Fall, auch übrigens um seinen tragischen Familienhintergrund, bei dem ein Student zu Schaden kommt.
Und beim zweiten Beispiel, das Sie ausgesucht haben, das kommt von Giulia Conti, also das ist dieses Pseudonym in dem Fall, da steckt der See jetzt gleich im Titel, Lago Mortale. Was für ein See ist das dann?
Das ist der Lago d'Orta und da auch gleich wieder ein Piemont-Krimi prangt auf dem Umschlag. Ich hatte ehrlich gesagt schon den Eindruck, dass es so ein bisschen was Streberhaftes hatte. Also, dass sich die Deutschen jetzt auch noch die italienischen Namen greifen und zeigen, sie erreichen das Klassenziel so ein bisschen nach dem Motto, Herr Schäuble hat gefordert, die Südländer müssten ihre Hausaufgaben machen, da preschen die deutschen Autoren und gerne auch Journalisten vor und übernehmen das gleich mit und liefern uns ein sehr gefälliges Italienbild. Und diese Giulia Conti, die dort auch am Lago d'Orta, das ist so eine bisschen unbekanntere Gegend im Piemont, offenkundig ein Haus hat, die ist aber auf der sicheren Seite, weil sie einen Italo-Deutschen als Kommissar nimmt. Also da hat sie dann auch immer eine Entschuldigung parat, wenn es nicht ganz so hinhaut mit dem Italienischen. Und auch da so eine Mischung aus Firmengeschichte, Familiengeschichte und Verbrechen, dass dann dieser Kommissar, also dieser, es ist eigentlich kein Kommissar, sondern er pfuscht einer anderen ins Handwerk, einen Gerichtsreporter aufklärt im Alleingang. Also auch hier sehr viel deutscher Individualismus gegen das kollektivistische Italien.
Also das steckt dann drin, das kollektivistische Italien. Wie italienisch wirken diese Bücher überhaupt auf Sie?
Es gibt so Markierungen und das unterscheidet die Pseudo-Italiener auch von den wirklichen Italienern, dass sie nämlich unglaublich viele italienische Vokabeln verwenden, aber in einem Maße, das verkraftbar ist. Also es ist so ein Italien, das deutschen Lesern gefällt. Da ist dann eben auch von dem Barista die Rede oder vom Albergo, dem Hotel. Oder es gibt eben so kleine Anzeichen. Conti verwendet immer das Wort Telefonino. Das bedeutet Handy, ist aber gar nicht mehr gebräuchlich in Italien. Man spricht inzwischen eigentlich immer vom Cellulare. Also es werden so vor allem für kulinarische Dinge häufig italienische Begriffe verwendet und dann auch gerne so für die Familie, für irgendetwas Spezielles, um zu zeigen, wir sind jetzt wirklich in Italien. Und das kommt mir dann so ein bisschen albern vor. Die Romane sind ganz gut gebaut. Also es funktioniert handwerklich. Es sind aber beides eigentlich Kommissare, die jetzt nicht unbedingt so uritalienisch wirken.
Und würden Sie sagen, wenn da jetzt von Italien erzählt wird, das trifft was Echtes in Italien oder sind das eher so Vorstellungen, Klischees vielleicht von Italien, die da ausgebreitet werden?
Klischees vielleicht insofern, als dass es immer auch um die Familie gehen muss, als dass diese Familienstrukturen dann auch immer abgebildet werden. Sie versuchen schon, jetzt nicht auf die Klischees abzuzielen, aber es sind eher ja, Verbrechen, die überall passieren könnten. Mir fehlt da so ein bisschen das Richtige. richtig italienischer, also das, was das Land im Moment auch zerreißt und umtreibt, zum Beispiel den Populismus oder den Rassismus, das kommt bei italienischen Krimi-Autoren sehr viel häufiger vor. Oder wenn man an Camilleri denkt, vielleicht ist sogar die Erfinderin, also diejenige, von der das alles ausgeht, Donna Leon gewesen, die Amerikanerin mit ihrem Brunetti, die allerdings auch schon sehr, sehr lange in Italien zu Hause ist, wie übrigens auch der Triestiner Veit Heinichen, der ja auch dann doch Furore gemacht hat mit seinem Kommissar aus Triest.
Wir haben gerade die italienischen Krimi-Autoren, die echten, erwähnt. Da haben Sie sich auch zwei angesehen, Marco Mavaldi und Santo Piacese. Ist das der wichtigste Unterschied, würden Sie sagen, dass da wirklich das reale, heutige Italien auftaucht mit seinen Problemen bei diesen Krimis?
Ja, und dann merkt man auch, also Mavaldi ist Chemiker von der Ausbildung und kommt aus der Toskana, dass sich diese italienischen Krimi-Autoren sehr viel mehr trauen, auch im Umgang mit dem Genre. Sie sind witziger, Mavaldi ist ein Komödiant, das ist extrem toskanisch. Er hat zum Beispiel, es geht immer um einen Bar- und Restaurantbesitzer, der in Fälle hineingerät, seine Freundin ist eigentlich die Kommissarin, ein sogenanntes Prostata-Quartett an seiner Seite. Das sind die Habitués, die immer in seiner Bar rumsitzen, alte Männer im Pensionsalter, die unglaublich gut sind und Spürnasen, die man immer irgendwie beschäftigen muss. Und das ist so köstlich. Also da ist ein Witz dabei. Das ist also mehr Komödie als jetzt so dieses etwas schwermütige Deutsche, was in den pseudo-italienischen Krimis zum Ausdruck kommt. Und Santo Piacese liefert ein Bild von Palermo in den 90er Jahren. Er hat einen klassischen Kommissar, also jemanden, der bei der Polizei ist, der aber auch sehr nachdenklich ist. Und da geht es um ganz aktuelle gesellschaftliche Probleme von damals. Und es ist ein sehr düsteres Palermo, also auch ein anderes Palermo, als wir es uns vielleicht aus dem Norden kommend vorstellen.
Gibt es, wenn man auf den italienischen Krimis schaut, gibt es da eigentlich spezifisch italienische Genre-Regeln, etwas, das zu einem italienischen Krimi oft dazugehört?
Ich würde sagen, das ist tatsächlich die Küche. Das versuchen die Deutschen natürlich nachzuahmen. Da fällt einem sofort der großartige Camilleri ein. Aber Camilleri wird bei uns auch immer falsch wahrgenommen, weil er nämlich auf Sizilianisch schreibt. Also das ist in der Urfassung die große Herausforderung. Aber das ist ja ein Gourmet sondersgleichen. Da werden immer Rezepte geschrieben. Und auch bei Donna Leon kam das vor. Es gibt ja inzwischen sogar Kochbücher. Also das ist wirklich auch eine Marketingidee, die mit diesen italienischen Krimis zusammenhängt. Und ich denke, dass so eine bestimmte Variante, das merkt man bei Minardi und Conti auch sehr stark, wirklich etwas zu tun hat mit Lokalgeschichte, mit dem Versuch, sich zwischen Reiseführer und Unterhaltungsroman anzusiedeln. Und insofern hängt es zusammen mit den Bedürfnissen, die man merkt in der großen Leserschaft und mit der Überlegung, man kann da sehr viele Leser erreichen, vor allem die ganzen Italien-Urlauber im Norden. Lago di Como oder Lago di Garda ist fest in deutscher Hand. Die nehmen das vielleicht dann ins Reisegepäck.
Und wenn wir nochmal in der italienischen Krimilandschaft bleiben, also in der eigentlichen, welche Stellung hat der eigentlich der Kriminalroman? Ist der wichtig in Italien als Genre?
Der ist ungeheuer wichtig. Das ist der Giallo, wird er genannt, nach der gelben Farbe, die diese Reihe ursprünglich hatte. Übrigens geprägt in Italien von einem Ukrainer, Scherbanenko hieß der, aus Mailand. Das war so Anfang des 20. Jahrhunderts in den 30er Jahren dann ein ganz großer Name. Und das kam wieder eigentlich seit diesen Turinern, die Sie vielleicht auch noch erinnern, Frutero und Lucentini, die waren ganz berühmt dann auf einmal. Und dann kam schon so jemand wie Camilleri. Und ich glaube, das hat wirklich gesellschaftliche Gründe, dass man nämlich versucht, angesichts dieser Globalisierung sich im Regionalen zu verankern und zu begreifen, was Italien eigentlich ausmacht. Und da gibt es wirklich ganz großartige Beispiele. Jemand, den ich sehr gerne lese, ist noch Maurizio De Giovanni, der aus Neapel kommt und da einen Sizilianer ermitteln lässt. Und auch allein das hat schon eine ungeheure Reibung. Also diese italienischen Krimis, die sind dann doch noch eine Spur origineller, wilder, überraschender in ihrer ganzen Vermittlung und Darstellung. Aber das Essen spielt immer eine Rolle.
Und zum Schluss noch einen wieder anderen Fall. Also Sie haben Veit Heinichen schon erwähnt, einen Deutschen, der lange in Italien lebt, von dort seine Kriminalromane schreibt über das Land. Jetzt gibt es noch einen neuen Fall, Stefan von der Lahr, der auch schon zwei Bücher, zwei Kriminalromane, die in Italien spielen, geschrieben hat, hoch am Amt in Neapel heißt der jüngste. Sind das jetzt eher Bücher wie die von dem Pseudonym-Italienern oder was schreibt der?
Sie sind so höflich. Ich würde immer von dem Pseudo-Italienern sprechen, Herr Mayer. Also Stefan von der Laar veröffentlicht unter Klarnamen. Er ist Althistoriker und das ist wieder ein anderer Ansatz. Er hat großen Spaß daran, sein Wissen, also auch über die Kurie, über Archäologie in einen Krimi zu packen und verknüpft das dann mit der Camorra. Das sind sehr intelligente Romane. Hochamt in Neapel heißt dieser Band. Und da unterhält man sich, gerade das ist für diejenigen gedacht, die vielleicht die italienische Reise gelesen haben, die Säume kennen, die so in der ganzen italienischen Literatur aus deutscher Feder so ein bisschen zu Hause sind und die aber auch sich unterhalten lassen möchten und nicht unter Niveau. Und das ist bei Stefan von der Laar der Fall.
Also dann doch eine Empfehlung zum Schluss. Ein deutscher Autor, der einen in Italien spielenden Krimi geschrieben hat, Stefan von der Laar. Deutsche Wertarbeit im Italien-Krimi haben wir hier besprochen mit Maike Albart. Herzlichen Dank. Fantasy-Literatur, die kommt aus der englischsprachigen Welt, Herr der Ringe, Game of Thrones und so weiter. Es gibt aber auch deutsche Schriftsteller, die Fantasy schreiben. Matthias Oden ist einer von ihnen. Die Krone der Elemente heißt sein neuer Roman. Das ist eine klassische Fantasy-Geschichte, die spielt in einer mittelalterlichen oder renaissanceartigen Welt. Meine Kollegin Elena Gorges hat Matthias Oden deshalb inmitten von Renaissance-Gemälden getroffen, in der Berliner Gemäldegalerie mitten zwischen den alten Meistern.
Wir stehen vor Peter Paul Rubens' Heiligem Sebastian von 1618 in der Berliner Gemäldegalerie.
Der wird halt mit Pfeilen durchbohrt und die ersten sind halt so gesetzt, dass sie nicht tödlich sind. Das ist eigentlich krass, also so wie einfallsreich wir sind, um unseren Mitmenschen Übles anzutun.
Der fast nackte Heilige Sebastian steht an einen Baum gelehnt in einer unberührten Landschaft. Sein Blick gen Himmel, er scheint zu sterben. 5 Pfeile haben seinen Körper durchbohrt, im Hintergrund geht die Sonne malerisch unter. Die Bilder der alten Meister erzählen oft von Geschichten, in denen es eine klare religiöse und moralische Botschaft gibt. Die Rollen, wer gut und wer böse ist, sind klar verteilt. Nicht nur bei den idyllischen Landschaften bedient sich die klassische Fantasy-Literatur, sondern auch bei diesem religiösen Gut-Böse-Kontrast. Matthias Oden kann mit dem Bösen aber nicht so viel anfangen. Zu metaphysisch sei der Begriff.
Ja.
Er legt den Kopf zur Seite und betrachtet den Heiligen konzentriert. Da, wo die Pfeile den Körper durchbohren, tropft Blut heraus. Es muss nicht immer in Strömen fließen, wenn man zeigen will, wie grausam etwas ist, sagt er. Daran hält er sich beim Schreiben.
Ja, ich wollte nicht immer drastische Gewalterstellungen. Im Großen und Ganzen kann man halt durch eine rechtzeitige Abblende letztendlich viel mehr Kopfkino erzeugen, als wenn man die Sachen tatsächlich beschreibt.
Matthias Oden reibt sich müde die Augen. Der Wahlmünchner ist mit seiner Familie zu Besuch in seiner Heimatstadt Berlin und sein 10 Monate alter Sohn hat ihn vergangene Nacht nicht schlafen lassen. Sein neuer Roman »Die Krone der Elemente« ist ein umfangreicher, fantastischer Weltenentwurf, so etwa wie bei Genreklassikern von J.R.R. Tolkien oder Ted Williams. Die Welt wird in diesem Fall zusammengehalten von einem riesigen, trägen Vielvölkerstaat. Aber plötzlich beginnt der Krieg. An den Grenzen erheben sich die Feinde und sie erobern nicht nur Gebiet, sie bringen ihre einstigen Nachbarn systematisch um. Inzwischen stehen wir vor dem Flügelaltar mit dem letzten Urteil, das Lukas Cranach der Ältere nach einem Triptychon von Hieronymus Bosch gestaltet hat. Auch hier ist noch ganz klar aufgeteilt, wer gut und wer böse ist, wer in die Hölle und wer in den Himmel kommt.
Es geht halt in ganz vielen Fantasy-Geschichten immer nur um gut gegen böse, um schwarz und weiß. Und dazwischen gibt es keine Grautöne und das Böse ist böse, weil es böse ist, ohne wirkliche Motivation. Das ist, finde ich, eine der ganz, ganz großen Schwächen des Herrn der Ringe.
Matthias Oden unterbricht bei seinem Roman deshalb immer wieder den Erzählfluss, um die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen. Das hat er sich bei George R.R. Martin und seinem Lied von Eis und Feuer abgeguckt.
Das finde ich so toll an den Büchern, dass sie tatsächlich, es gibt halt kein klares Gut und kein klares Böse. Natürlich gibt es Sympathieträger und es gibt Parteien, die sind deutlich unsympathischer, aber die haben alle Gründe, wofür sie es tun.
Bei klassischer Fantasy erwarten Leser normalerweise Lagerfeuerromantik. Abenteuergeschichten mit Rittern und Pferden, mit Schlachten und Helden. Matthias Oden bleibt zwar im Genre, auch in der Krone gibt es am Ende eine große Schlacht, aber die Gewalt wird nicht verherrlicht. Täter gibt es auf allen Seiten, Opfer auch. Höchst ungewöhnlich für eine Fantasy-Geschichte. Der Historiker und Journalist Matthias Oden hat alles genauestens ausgearbeitet. Die Landkarten, die Geschichte der verschiedenen Völker, gesamte Familienchroniken der Charaktere. Die alten Meister, an deren Werken wir in der Gemäldegalerie vorbeispazieren, hatten für die Details des Bildhintergrunds ihre Mitarbeiter.
Hätten Sie manchmal auch gerne jemanden, der für Sie sozusagen die beschreibenden Kapitel schreibt?
Nein, nee, das muss ich selbst machen. Ich hätte ganz gerne manchmal mehr Zeit oder dass es schneller geht, aber nee, das muss ich schon selber machen.
Matthias Oden ist diszipliniert. Deadlines einhalten mag er. Seitdem sein Sohn da ist, zieht er sich zum Schreiben in die Münchner Stadtbibliothek am Gasteig zurück.
Jeden Samstag von 10 bis 19 Uhr.
Neben seinem Job unter der Woche in einer Marketingagentur hängt er den als Schriftsteller also noch am Wochenende dran. Die mehr als 700 Seiten seines Romans hat er so aber nicht geschafft.
Ich habe mich halt auch mal während meiner Elternzeit mal irgendwie eine Woche komplett weggesperrt.
Und in der Elternzeit, was hat die Kindheit
geschlafen. Nein, Schande über mich oder Teile meines Urlaubs dafür verbraucht.
Unser Rundgang ist zu Ende. Wenn alles gut geht und die Leser das Buch annehmen, sollen mindestens noch 2 Bände auf die Krone der Elemente folgen. Das Projekt wird Jahre brauchen. Ohne seine Frau, die ihm den Rücken frei hält, würde das nicht gehen, gesteht Matthias Oden. Hat er nicht Angst, auf Jahre in so einer Fantasy-Welt gefangen zu sein? Da muss Matthias Oden lächeln.
Also natürlich denkt man halt auch sehr, sehr oft immer wieder drauf rum. Aber gefangen würde ich das nicht nennen. Ich fühle mich da gerade sehr wohl drin.
Das sagt Matthias Oden. Sein Fantasy-Roman Die Krone der Elemente ist im Heine Verlag erschienen. Mit 737 Seiten, 17 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wie ein uralter, klassischer Text der Weltliteratur ein Vater und sein Sohn neu zusammenführt. Davon erzählt Daniel Mendelsohn in seinem Buch Eine Odyssee, mein Vater, ein Epos und ich. Daniel Mendelsohn ist einer der bekanntesten Intellektuellen der USA, als Autor, als Übersetzer, als Kritiker auch für große Zeitungen und Magazine des Landes. Im Jahr 2006 hat er ein vielgelesenes Buch über seine Familie veröffentlicht mit dem Titel Die Verlorenen, eine Suche nach 6 von 6 Millionen. Und sein neues Buch, das hat Eva Hepper für uns gelesen. Wie kommen denn da die Odyssee und Daniel Mendelsohn und sein Vater zusammen?
Die kommen zueinander durch ein Seminar im Jahr 2011 am Bard College, war das im Bundesstaat New York. Denn da gab Daniel Mendelsohn, und das muss man wissen, er ist nämlich nicht nur berühmter Autor, sondern er ist auch Altphilologe und Professor. Er gab dort ein Seminar, eine Einführung eigentlich in diesen klassischen Text, bestimmt nicht zum ersten Mal. Aber zum ersten Mal fragte ihn, und das wohl ziemlich unvermittelt, sein damals 81-jähriger Vater Jay, ob er denn nicht auch an diesem Seminar teilnehmen könne. Und Mendelsohn war so überrascht, sagt er, dass er nicht Nein sagen konnte, obwohl ihm dabei schon so ein bisschen mulmig war.
Und wie läuft dann so ein Seminar mit ja wahrscheinlich ziemlich jungen Studenten und dem über 80-jährigen Vater?
Das beginnt erst einmal so, dass Daniel Mendelsohn denkt, das wird ein Albtraum. Denn er hatte seinem Vater das Versprechen abgenommen, dass er sich zurückhält. Das war sozusagen die Teilnahmebedingung. Und schon in der ersten Stunde platzt der Vater eigentlich mit sehr deutlichen Meinungen und Kommentaren heraus. Also für ihn ist Odysseus kein Held, weil er seine Mannschaft ja auch nicht wieder heil zurückbringt. Er bekommt immer wieder Hilfe von den Göttern. Er weint, weil er nach Hause möchte. Also das ist so ein richtiger Schwächling für den alten Herrn.
Der alte Herr ist wohl kein Altphilologe.
Der alte Herr ist kein Altphilologe, aber sehr interessiert an Griechisch, auch an Latein und wollte eben so auf seine alten Tage da nochmal richtig einsteigen. Und was jetzt aber passiert und was Daniel Mendelsohn auch wunderbar beschreibt, ist, wie in diesem Seminar mit Ablauf der Zeit so langsam alle miteinander ins Gespräch kommen. Und zwar die Studierenden, die sind in der Tat so 17, 18 Jahre alt, also mal locker 60 Jahre jünger als Jay Mendelsohn. Und der Lehrer natürlich auch. Und das gelingt, weil alle sehr nah am Text arbeiten. Da bekommt ein großer Lehrer, den Daniel Mendelsohn, auch raus, weil sie jetzt auch beim Lesen mit an diesem Text arbeiten und ganz fasziniert in diese Odyssee eigentlich auch hineingezogen werden. Es gibt da eine wichtige Vater-Sohn-Beziehung, Telemachos und Odysseus. Es gibt berühmte Ehen, Odysseus und Penelope. Und so ganz langsam wird klar, worum es eigentlich geht in der Odyssee, um Identität, um Heimat, um Sehnsucht, um das Sterben auch. Tatsächlich lebt Jay Mendelsohn nicht mehr, als Daniel Mendelsohn dieses Buch schreibt. Und so ganz langsam verwebt er auch die eigene Familiengeschichte dann mit der Geschichte der Odyssee und daran nehmen sie sozusagen teil. Also sie lesen im Spiegel dieser Weltliteratur eine ganz spezielle Familiengeschichte, etwas sehr Persönliches und etwas sehr Universales gleichzeitig.
Und das führt eben zu dieser Annäherung zwischen Vater und Sohn, diese gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Text?
Genau, das führt zu einer auch sehr unerwarteten Annäherung, denn, und das erfahren wir jetzt so aus der Familiengeschichte, die zwei hatten es nicht immer so richtig leicht miteinander. Der Vater war Mathematiker, für ihn war 1 und 1 immer 2, hat es knapp und klar geliebt und war wohl auch ein etwas mürrischer und verschlossener Mann. Und sein Sohn jetzt auf der anderen Seite hat ganz andere Sehnsüchte, liebt die Literatur, wird sich später auch andere Vaterfiguren und Mentoren suchen, die ihn auch begleiten. Und er hat sich so ein bisschen abgefunden damit, dass der Vater und er eben, dass das nicht so ein Dreamteam ist. Und das beginnt tatsächlich durch die Lektüre und auch durch die Studierenden, die das mitlesen, so langsam aufzubrechen.
Und ist das Buch, spielt das rein im Raum dieses Seminars jetzt auf der Vater- und Sohn-Ebene? Oder gibt es da dann noch Fortsetzungen im realen Leben?
Es gibt tatsächlich noch einen Handlungsstrang, der auch miteinander eingeflochten wird sozusagen in diese schon komplexe Geschichte. Es ist eine hinreißende Passage, die die beiden unternehmen, eine Schiffspassage. Denn Vater und Sohn unternehmen eine Kreuzfahrt durchs Mittelmeer auf den Spuren des Odysseus, so eine Themenkreuzfahrt. Und das zu lesen hat mich ungeheuer angerührt. Es ist nie kitschig, aber die zwei reisen halt jetzt zusammen. Und im Reisen passiert ja auch nochmal was ganz anderes. Und es gibt zum Beispiel eine Szene auf Gozo, spielt die da, das ist ein ganz toller Reisepunkt, da geht es in die Höhle der Kalypso. Und Daniel Mendelssohn will da nicht rein, weil er fürchterliche Panikattacken und Platzangst hat und immer seinem alten Vater sagt, ach komm, das lassen wir lieber, das ist zu gefährlich für dich. Der alte Vater möchte aber gerne rein. Und irgendwann gehen die beiden Hand in Hand und trauen sich das tatsächlich. Und die ganze Reisegemeinschaft am Ende sagt dann, ach, das war so rührend, wie sich der junge Mann um seinen alten Vater gekümmert hat. Und die beiden grinsen sich so an, denn wer hier wen an die Hand genommen hat, das verraten sie nicht. Und das ist so ein bisschen ein Zeichen, wo man so sieht, die beiden lernen sich nochmal anders und neu kennen.
Und das Buch zeigt einem ja wahrscheinlich auch, was so ein alter Text, so ein uralter Text, was der bewirken kann heute wieder für so eine menschliche Beziehung.
Ja, ist das nicht faszinierend? Also das ist das Großartige dieses Buches. Das ist wirklich ein hinreißendes Buch. Ich habe nichts Schöneres in diesem Jahr bisher gelesen. Weil man fragt sich ja, was interessiert mich die Geschichte der Mendelssohns, diese Vater-Sohn-Geschichte? Ich kenne die ja gar nicht. Hat mir das was zu sagen? Und muss ich auch die Odyssee heute nochmal in die Hand nehmen? Und ja, sie werden unglaublich hineingezogen in diese Geschichte und sie lernen, aber ohne dass das Lernen ist, mit Herz und Kopf wirklich, dass Weltliteratur vom Leben handelt.
In dem Fall die Odyssee, in dem Buch von Daniel Mendelssohn, das heißt Eine Odyssee, mein Vater, ein Epos und ich. Matthias Fienbock hat das übersetzt, im Siedler Verlag ist das Buch erschienen mit 350 Seiten, 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Eva Hepper. Wie verändert sich die Sprache zurzeit? Wo wird unsere Sprache härter, feindseliger, kälter? Das schauen wir uns an hier im Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit Autorinnen und Autoren und heute mit Lena Gorelick.
Kaltdeutsch. Sprache unserer Gegenwart.
Rechtspopulismus. Die Dinge beim Namen nennen. Eigentlich keine Kunst. Der Tisch ist ein Tisch, die Angst eine Angst, der Bäcker ein Bäcker. Die Sprache wird immer die Sprache sein. Die AfD ist die AfD, eine Partei, die im Bundestag sitzt, die also Bundesbürger in eben diesen Bundestag gewählt haben. Eine Partei mit rechtsextremen Tendenzen. Der Punkt, den ich hier setze, ist eben ein Punkt. Es scheint manchmal schwer zu sein, dieser Tage die Dinge im Zusammenhang mit der AfD, die eben im Bundestag sitzt, eine demokratisch gewählte Partei, beim Namen zu nennen. Als rechtspopulistisch oder gar konservativ werden Politiker, Aussagen, Vorstellungen und Provokationen seitens der AfD gerne in medialen und öffentlichen Diskussionen, vor allem seit ihrem Einzug in den Bundestag, bezeichnet, was zwar nicht harmlos, aber eben auch noch nicht besorgniserregend klingt. Es klingt wie ein Teil des demokratischen Diskurses, weil wir gelernt haben, dass Demokratie auch das ist. Das Aushalten unterschiedlicher inhaltlicher Positionen. Wenn diese Positionen aber ein Angriff auf die Demokratie sind, auf das Grundgesetz, die darin festgehaltenen Werte wie Menschenwürde, Pressefreiheit, freie Persönlichkeitsentfaltung, dann sind sie zwar populistisch im Sinne, dass sie eine Volksstimmung aufrühren möchten, aber sie sind auch mehr als das. Sie sind extrem, in dem Fall rechtsextrem, was keine Meinung ist, sondern eine sachliche Betrachtung. Eine Benennung sozusagen. Der Punkt ist ein Punkt, der Tisch ein Tisch und so weiter. Sie greifen die Demokratie an, das Grundgeflecht, auf dem unsere Gesellschaft baut. Es gibt diese Verniedlichungen, die verschönern sollen, die einen Schutzmechanismus darstellen, im schlimmsten Fall sogar Mitleid mit den Tätern erwecken und gerade deshalb so gefährlich sind. Der kleine Frechdachs auf dem Spielplatz beispielsweise, der alle anderen Kinder drangsaliert, der gerade einfach durch eine wilde Phase geht, so die Eltern. Eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, deren Mitglieder gerne mal NS-Verbrechen relativieren, als rechtspopulistisch zu bezeichnen, ist eine Verharmlosung, die sich erstens dem Diktum eben dieser Partei unterordnet, weil sie sich selbst auch dadurch gerne in die Schlagzeilen bringt, indem sie sich zum Opfer eines angeblichen Rede- und Denkverbots stilisiert. Zweitens aber ist die Verharmlosung deshalb so gefährlich, weil sie diese antidemokratischen Tendenzen damit, wie man so schön sagt, salonfähig macht. Als wären Volksverhetzung oder Rassismus akzeptierte Teile eines demokratischen Diskurses, als ginge es hier um ein wenig Stimmungsmache, ein kleiner Frechdachs, der sich ein wenig im Ton vergreift. Die Dinge beim Namen nennen ist keine Kunst. Ein Großteil dessen, was derzeit als rechtspopulistisch beschrieben wird, ist schlicht und einfach rechtsextrem. Ein direkter Angriff auf die Demokratie sozusagen. An dieser Stelle ein Punkt.
Das war Lena Gorelick in unserer Serie Kaltdeutsch. Die finden Sie auch mit allen unseren Stichwörtern dazu auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Wie zeigt man heutzutage eine Heldin? Das fragen wir jetzt in unserer Rubrik Liest ein Bild. Heute mit der Autorin Antje Ravik-Strubel, die ist gerade an der Ostsee auf der Halbinsel Dars. Also Frau Strubel, guten Tag an die Ostsee.
Ja, guten Tag, hallo.
Die Heldin, um die es uns geht, die war am Wochenende dauerpräsent rund um die Fridays for Future-Demonstrationen. Natürlich die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Die ist häufig auf einem Foto zu sehen in so einem gelben Friesenerz, also so einer gelben Regenjacke. Ernst schaut sie in die Kamera. Was lesen Sie in diesem Bild?
Naja, zunächst, also wir sehen ein Mädchen, das ein bisschen blass aussieht, mit so mittelgescheiteltem langen Haar, das sie in strenge Zöpfe zu beiden Seiten geflochten hat, die ihr bis hinunter zum Bauch reichen. Sie schaut so mit leicht gerunzelter Stirn in die Kamera und da ist so eine ernste Entschlossenheit in diesem Blick. Und sie trägt diese gelb leuchtende Regenjacke. Das ist erstmal eine Heldenfigur, die zu jenen Helden gehört, die nicht so aussehen, als wären sie Helden eigentlich. Es geht hier nicht um körperliche Stärke, sondern eher um Klugheit, um eine Überzeugungskraft. Interessant finde ich diese gelbe Jacke, wenn man diese gelbe Jacke und diese Zöpfe näher betrachtet. Die gelbe Jacke könnte man ja so als Rüstung oder Zaubermantel fast sehen. Und die Farbe Gelb, steht im Grunde für Licht oder Leuchten. Auch das umgibt Helden gerne. Also wir denken an das Leuchtschwert von Luke Skywalker zum Beispiel, das positiv besetzt ist. Oder natürlich der Heilige Gral. Also das ist dann sozusagen, das Licht symbolisiert die Wahrheit. Und sie hat hier diese gelbe Jacke an, die auch noch eine Regenjacke ist. Das passt ja perfekt zu ihrer Mission, die sie also beschützt vor den Regenfluten oder auch vor Fluten im übertragenen Sinne. Und die Zöpfe so als klassisches oder in der europäischen Kultur zumindest klassisches weibliches Merkmal steht für Gehorsam und Unterwürfigkeit. Bei ihr ja eher noch als Zitat vielleicht zu verstehen, einer Tradition des autonomen Kindes, das sich auflehnt. Also das würde ich auch in ihrem Gesicht lesen, zusammen mit diesen Zöpfen. Also eigentlich so eine Umdeutung dieser Zöpfe findet hier statt.
Und was würden Sie sagen, ein solches Bild, wie Sie uns das jetzt sehr plastisch vor Augen geführt haben, vielen Dank dafür, was tragen solche Bilder bei zu dieser starken Wirkung, die ja Greta Thunberg hat? Als sie am Freitag aufgetreten ist bei den Berliner Demonstrationen, wurde sie angekreischt wie ein Popstar. Was tragen solche Bilder dazu bei?
Naja, das sind schon fast so ikonografische Merkmale. Also man muss dieses Bild nur sehen und meint die ganze Geschichte zu kennen. Was ich interessant finde, ist, dass sie eigentlich die klassische Heldenreise, also die Geschichte der klassischen Helden umdeutet. Also wenn man sich überlegt, dass der männliche Held gewöhnlich alleine loszieht, um die Welt zu retten, also eher gegen die ganze Welt. Der weibliche oder die Heldin eher, um zu sich selbst zu finden, wird das hier in so eine Art kollektive Heldenreise verwandelt. Also im Grunde können sich nur alle gemeinsam retten, indem sie die Welt retten. Und das ist im Grunde, also diese protestierenden Schüler, die sich mit ihr identifizieren, sind eigentlich auch selber in so einem Kollektiv oder durchleben im Kollektiv die gleiche Heldenreise wie Greta. Also das hat so eine, es ist eben nicht sozusagen die alleinige, das alleinige Aufbegehren, sondern findet in der Gruppe statt. Und das hat, glaube ich, eine große Kraft.
Wenn Sie so jetzt über diese besondere Heldenreise sprechen, was wäre die, gibt es eine literarische Form, in der man von dieser besonderen Art einer Heldin erzählen könnte, erzählen sollte?
Man sollte unbedingt davon erzählen, aber literarisch gesehen, also würde ich jetzt diese kollektive Auslegung sehe ich noch nicht so richtig, aber literarisch geht, also wird, kann man Greta natürlich sehr einfach auf Pippi Langstrumpf natürlich zurückführen, die ja auch dieses Zopfbild im Grunde als erste aufgebrochen hat. Seit einem knappen halben Jahrhundert, würde ich sagen, gibt es überhaupt das Mädchen als heldische Figur, also Ronja Räubertochter gibt es natürlich auch noch von der gleichen Autorin. Und da findet, glaube ich, schon so eine Art, also auch jetzt gerade, wenn man sich oder wenn man in die USA schaut, da wird ja auch, war es auch ein junges Mädchen, das gegen die Waffenlobby loszog oder zusammen mit anderen loszog. Also da findet so eine Art Paradigmenwechsel auch in der Vorstellung statt. Also vielleicht brauchen wir gerade das unbelastete, bisher noch unbeschriebene Mädchen, um diese Welt woanders hinzuführen.
Wie zeigt man eine Heldin unserer Zeit? Darüber haben wir gesprochen mit Antje Rawick-Strubel anhand von Bildern oder eines Fotos von Greta Thunberg. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Strubel.
Ja, gern.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Der Jurist und Schriftsteller Ferdinand von Schirach ist mit seinen Erzählungen über Kriminalfälle berühmt geworden. In seinem neuen Buch Kaffee und Zigaretten, aus dem er heute in Mannheim liest, gibt er Persönliches preis. Er erzählt von einer schwierigen Jugend und dem Erbe eines belasteten Namens. Sein Großvater Baldur von Schirach war als NS-Reichsjugendführer mitschuldig an den Verbrechen der Nazis. Dazu Ferdinand von Schirach.
Wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass die Schuld unserer Väter oder Großväter oder Urgroßväter, dass das deren Schuld ist. Das ist also eine persönliche Sache. Aber was wir daraus ziehen müssen, ist die Verantwortung, die damit verbunden ist. Und bei meinem Namen natürlich ganz besonders.
Ferdinand von Schirach liest heute um 19.30 Uhr im Nationaltheater in Mannheim aus seinem Buch Kaffee und Zigaretten. Weitere Lesungen in Aachen und Würzburg.
Die Müggel und ihre Ufer sind Märchenland.
Nach Oderland und Rhinland stellt Filmemacher Bernhard Sallmann nun den dritten Teil seiner Fontane-Bearbeitung im Kino vor. In langen, ruhigen Einstellungen folgt er Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg und zeigt vor allem Wasser in den vielen Flüssen und Seen der Gegend, während Judika Albrecht Passagen aus dem Buch liest.
Die Müggel ist bös. Es ist, als wohnten noch die alten Heidengötter darin, deren Bilder einst die Hand der Mönche von den Müggelbergen herab in den See warf. Die alten Mächte sind besiegt, aber nicht tot. Und in der Dämmerstunde steigen sie herauf und denken, ihre Zeit sei wieder da.
Spreeland, Fontane, der dritte Teil einer fünfbändigen filmischen Reisebandschilderung, jetzt im Kino. In seinem neuen Buch Große Freiheit schreibt der Musiker und Schriftsteller Rocco Schamoni über eine untergegangene Welt, den St. Pauli-Kiez in den 60er Jahren. Morgen liest er daraus in Hamburg. Im Mittelpunkt steht Wolfgang Wolli Köhler, der aus der DDR nach St. Pauli kam und dort die legendäre Bar Klein Paris betrieb. Rocco Schamoni.
Ich glaube, Wolli war ein anderer Puffboss, als die anderen Puffbosse es gewesen sind, weil er selber erstmal relativ politisch war. Er hat sich selber als Kommunisten bezeichnet, wollte sein Bordell, das er gehabt hat, auch zum ersten kommunistischen Puff der Welt machen, glaube ich, damals. Und er war sehr Kunst- und Literatur interessiert und hat eben auch viele Künstler und Literaten eingeladen.
Rocco Schamoni liest morgen am Mittwoch um 20 Uhr im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg aus seinem Roman Große Freiheit. Weitere Lesungen in Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Oldenburg.
Das waren die Literaturtipps, die hat Mechthild Lanfermann für uns zusammengestellt.